Ja, wer hat das gedacht? Es geht heute um das. Es geht um dich. Daniel hat gesagt, du bist im Fadenkreuz eigentlich von dem Kreuz von Jesus. Du bist dort, wo die Verbindung ist zwischen den Leuten links und rechts und die Verbindung von oben und unten. Also, es geht eigentlich um das. Und man kann das natürlich auf verschiedene Arten angehen. Man kann das auf verschiedene Formen so das einführen nehmen. Und heute geht es darum, um Bausteine zu sein. Und zwar um mündige Bausteine zu sein. Was versteht ihr unter mündig? So mündig heisst für euch stimmberechtigt, entscheidungsfähig, nicht bevormundet und Verantwortung selber tragen. Das ist so der Begriff, wo es heute darum geht. Und der andere, was darum geht, ist das hier. Baustein. Kommen wir nachher noch auf einen Vers aus dem 1. Petrus, der sagt, wir sollen uns als lebende Bausteine aufbauen. Zu einem Tempel oder zu einem geistlichen Haus komme ich nachher noch darauf. Was kommt dir zu uns, wenn du Bausteine hörst?
Lego.
Lego. Material zum etwas bauen. So das Thema so vertieft habe, bin ich so drüber gestolpert, über Baustein. Eben, wenn Baustein kommen, so sind Menschen oder Bachsteine sind zuerst. Aber wenn wir zum Beispiel eben diesen Text nehmen, es gibt ja mehrere, wir sollen uns aus dem 1. Petrus sagen, wir sollen uns als lebende Steine aufbauen. Dann irgendwo, wie lebendig. ist so eine, sind Menschen, wie lebendig ist so ein Bachstein, wie lebendig ist so ein Lego-Stein, oder? Wie lebendig ist so eine, oder du hast gesagt, es ist eingebaut an einem Ort, wie lebendig ist denn das? Und ich merke, kann ich euch heute ein neues Bild mitgeben von einem Baustein? Ein lebendiger Baustein. Ist eben nicht so, sondern ein lebendiger Baustein sieht vielleicht auch eher so. Oder ihr könnt euch auch konkret vielleicht ein Puzzleteil vorstellen. Als ein lebendiger Baustein. Weil das ist etwas weniger kantig, aber es passt ja sehr vieles darum, was hier drauf passt. Das ist eine Verbindung, es ist ein Teil von etwas Größerem, man braucht es zum Bauen. Es hat einen Plan oder es hat ein Bild dahinter, wo man etwas zusammenfügt oder zu etwas Ganzem wird, wo eigentlich für mich schlussendlich besser passt, wenn man jetzt mit diesem Bild so arbeitet, als ein Puzzleteil, als einfach ein Bachstein oder einfach ein Zementstein. Weil das würde ja heissen, wir werden alle gleich gehauen und es gibt vielleicht halbe und ganze noch, für das es aufgeht. Aber es darf keiner höher sein als der andere, es müssen alle so schön konform sein. So. Und wenn ich die Bibel lese, finde ich eigentlich nicht so die Idee, dass wir irgendwo in eine Form gepresst werden und dann gebrannt werden oder getrocknet werden, für das man uns brauchen kann. So. Und darum, wenn der Baustein nicht mehr das weiter brauchen, probieren wir so ein Puzzleteil oder so etwas Lebigeres im Hinterkopf zu haben. Ich komme noch einmal zur Mündigkeit zurück. Ich bin noch gespannt, was dir zu sagen. Du hast nämlich einen veralteten Begriff. Da gibt es in Rechtsprechung, braucht man den nicht mehr heute. Den hat man früher gebraucht. Heute, also mündig, wenn wir ganz weit zurückgehen im Altertum, also bei den Römern, ist eigentlich mündig gewesen, ist der Vater von der Sippe. Der älteste Mann von der Sippe, der ist mündig gewesen. Das heisst, der durfte verurteilen, der durfte entscheiden, und dem sein Wort hat eigentlich gegolten. Und bis der gestorben ist, war das so. Und dann ist der nächste Älter dran gekommen. Und mündig, also im Sinn von Verantwortung tragen, im Sinn von Entscheidungen tragen, war bei den Römern einfach das Sippenhaupt. Und es gibt Männer, die heute noch fast ein bisschen so leben, wie sie das immer noch wären. Oder Männer, die davon träumen, wie es wäre, wenn es noch so wäre. Wenn man noch auf uns würde hören. So. Und es gibt Frauen, die sich stark auflehnen gegen das. Die selber in die Rollen hineingehen und sagen, jetzt sind die Männer dran, jetzt sind die Frauen dran. So. Und da findet ihr so ein bisschen den Kampf drin, wer darf jetzt noch was sagen. Aber heute heisst Handlungsfähigkeit eigentlich. Mündig heisst handlungsfähig, also wer mündig ist, ist handlungsfähig. Bei dem handlungsfähig sind zwei Begriffe drin, volljährig und urteilsfähig. Das sind die juristischen Begriffe für Handlungsfähigkeit. Volljährigkeit, da musst du nichts dazu tun, da musst du einfach genug futtern. Wenn du 18 bist, hast du einfach die Hürde erreicht. Ob du jetzt schlauer bist oder nicht, fragt gar niemand. Aber mit dem 18. Altersjahr gibt es ja juristisch gesehen gibt's so eine Hürde, wo dann die Kinder meinen, sie haben die Eltern nicht mehr zu sagen, jetzt kann ich selber entscheiden, was ja auch nicht ganz stimmt. Aber sie kommen in einen neuen Status von Verantwortlichkeit. Also sie dürfen selber Verträge abschließen, sie dürfen selber eigentlich Schritte in die grosse Welt tun, sofern sie eben urteilsfähig sind. Und urteilsfähig ist, wer nicht eine psychische Störung hat, also wer nicht irgendwo mal ein Stempel hat bekommen, dass die Urteilsfähigkeit eingeschränkt ist. Und das kann verschiedene Sachen sein, verschiedene Krankheiten sein. Und das im Sinn von einer Behinderung, von einer Einschränkung, wenn du die nicht hast, dann bist du handlungsfähig. Und handlungsfähig heisst eben, du kannst selber Entscheide treffen. Und du kannst Entscheide treffen, die man dir eigentlich zutrauen kann. Wenn ein 18-jähriges Kind in eine Garage geht und eine Ferrari kaufen, dann ist es zwar volljährig, aber in dem Sinn müsste der Verkäufer zumindest Zweifel haben, ob er urteilsfähig ist, ob er das nötige Kleingeld hat für das. Aber wenn ein 18-Jähriger geht und geht sich irgendwo einen Fernseher kaufen und geht sich dann ein Handy kaufen und Verträge abschließen, kann der Verkäufer stillschweigend davon ausgehen, der ist eigentlich urteilsfähig. Der kann den Entscheid fällen, weil er handlungsfähig ist, eben volljährig und urteilsfähig. So, jetzt sind wir alle wieder updated. Und es braucht die Handlungsfähigkeit, dass wir gute Entscheidungen können fällen können. Bleiben noch so ein bisschen auf dieser vielleicht in der Meta-Ebene. Wie tun wir überhaupt Entscheidungen fällen? Weißt du, wo die Wegweiser sind für dein Leben? Weißt du, was für Wegweiser brauchst für dein Leben? Weißt du, wo die Wegweiser sind, die dich am richtigen Ort herführen? Und dann stehst du vor einem Wegweiser, der irgendwo unterwegs ist und fragst, ja, ist jetzt Plan A, ist es Plan B oder ist es Plan C? Ich weiss nicht, wie viele Pläne hast du in deinem Leben. Es gibt Menschen, die sagen, du musst immer einen Plan B haben. Also wenn Plan A nicht geht, musst du einen Plan B haben. Und dann gibt es Menschen, die mindestens noch einen Plan C müssen haben, für wenn im Fall der Plan A nicht geht und Plan B vielleicht auch nicht so dahin ist, dann musst du einen Plan C haben. Und das kann man natürlich erweitern, mehr als das ganze ABC. Und du kannst wieder vorne anfangen mit A1 oder mit A. Und gibt es Menschen, die dauernd so eine Menge Pläne haben, es gibt andere, die nur einen Plan haben. Und wenn die im Nord anstehen, ist einfach alles kaputt. So. Und wenn wir urteilsfähig sind und mündig sind, dann müssen wir eben gute Entscheidungen fällen können. Handlungsfähig heisst eben, in dem Moment, wo ich stehe, einen guten Entscheid fällen können. Vor dem Wegweiser, wo ich stehe, wissen, wo ich her. Und wenn du nicht weißt, woher, ist jeder Wegweiser falsch. Wenn du nicht weißt, woher du in deinem Leben willst, nützt dir kein Wegweiser etwas. Du musst wissen, wo du her willst, dass du den Wegweiser suchen und kannst weitergehen. Weil, ich weiß nicht, hast du schon mal eingegeben bei Google, ich habe keinen Plan, oder Siri gefragt, ich habe keinen Plan, was er dir sagt. So. Es gibt wenig Hilfe auf das. Also du musst wissen, wo du her willst. Und jetzt kommen wir doch langsam mehr so ein bisschen zum geistlichen Bereich. Wie tust du entscheiden fällen? Und da bin ich immer wieder erstaunt, wie Menschen Entscheiden fällen im Sinne von Plan A oder Plan B. Man tut abwägen, wo es hergeht. Und dann gibt es Menschen, die hinten allein und sagen, ja, Gott hat mir noch nicht gesagt, dass ich muss. Oder Gott hat mir gesagt, ich muss. Und so im Sinne von Plan A ist der Plan, den Gott mir sagt, und Plan B ist der Plan, den ich selber mache, ohne ihn. Also ein kurzfristiges Denken oder für mich eben, nicht im Sinn von Handlungsfähigkeit. Das Gefühl, so Leute müssen wir fast wie die Unmündigkeit absprechen, die Mündigkeit absprechen oder eben die Handlungsfähigkeit absprechen, die Urteilsfähigkeit absprechen. Volljährig schon, aber nicht urteilsfähig im Sinn von guten Entscheidungen. Und mein Bild von der Welt oder vom Plan von Gott ist eben eher so. Nicht, dass ich die Spinnen liebe, ich finde das einfach so faszinierend als Tier. Ich frage mich immer wieder, weiss die, welcher Faden klebrig ist und welcher nicht, wenn sie darüber sagt. Und sie weiss es offensichtlich, ich habe noch nie Spinnen gesehen, und eigentlich nicht zu kleben. Es geht nicht um das, es geht mehr darum, dass wir uns eigentlich überlegen, und das ist für mich so eine Grundsatzfrage, überlegen, was ist eigentlich dein Bild von Gott oder was ist dein Plan von Gott. Denkst du, es gibt einfach einen Weg, wo eben von hier, von A, ups, Entschuldigung, schnell gegangen, ein Plan von A nach B geht, das funktioniert nicht, lassen wir es, wo von A nach B geht, so, und du musst möglichst den richtigen Faden nehmen, der übergeht. Mein Bild ist so, dass es, wenn ich dort her will, in dieser Welt, es eben ganz verschiedene Wege gibt. Und ich kann mich noch ein bisschen um mich selber drehen, ich kann noch irgendwo einen Weg gehen, aber die Frage ist, bin ich eigentlich vom Weg dorthin, und nicht, ist der schnellste oder der direkteste Weg. Weil für mich ist das Leben in dieser Welt immer so, dass Gott mir sagt, eigentlich, irgendwann sollst du die Handlungsfähigkeit haben, dass du gute Entscheidungen fällen kannst in meinem Sinn. Dass du gute Entscheidungen fällen kannst, wie ich sie fällen würde, wenn ich an deiner Stelle wäre. Oder umgekehrt, wie würde Gott sie fällen, wenn er da wäre. Das heisst für mich, ein Wachstum, ein geistliches Wachstum haben. Nicht, dass ich ohne Gott leben kann, dass er mich recht versteht. Nicht, dass ich Gott nicht mehr fragen soll, dass er mich recht versteht. Aber dass, wenn ich so mündig werde, wenn ich so handlungsfähig werde, dann muss irgendwo ein Punkt kommen, wo ich gute Entscheidungen fällen kann, ohne dass ich warte, dass Gott mir ein Zettel oben abschickt und sagt, links oder rechts. Oder dass Gott mir sagt, das ist das einzig Richtige und das einzig Falsche. Und dass ich so den Gott lehre verstehe, eins werden mit ihm, das glaube ich, das meint er ja, eins werden mit ihm, dass alle Entscheidungen, die ich fälle, so fälle, wie er sie allein würde fällen. Die, die Kinder haben, die erwachsen sind, was lernt ihr euren Kindern? Lernt ihr euren Kindern einfach zu sagen, hier ist Grenze und da einer klebt es, und hier ist Grenze und hier einer klebt es, wenn du zwischendrin bist, hast du Frieden? Oder lernt ihr euren Kindern zu sagen, schau, du kannst da rübergehen, probier es mal aus. Du kannst ohne Jacke jetzt rausgehen, probier es mal aus. Du wirst Erfahrungen machen. Oder sagst du dem Kind, ich sperre dich ein, wenn die Jacke nicht anlässt, ich lasse dich nicht raus. Lasst ihr eure Kinder mal eine Verkältung einfahren, kleine Klammern. Die Kinder fühlen sich die wenigsten Verkältungen aus, indem sie ohne Jacke rausgehen. Sie fühlen sich die meisten Verkältungen aus, indem sie Käfer von den anderen mitnehmen. Klammern wieder dazu. Aber so ist irgendwo unser Denken, dass wir meinen, nichts falsch machen ist schon das Richtige. Und das ist der grösste Fehler, den wir machen können. Also wir sollen lernen, in eine Freiheit hineinkommen, das heisst gute Entscheidungen fällen. Und wenn du eben auch ein Bild hast vom Plan vom Leben, es nur Plan A und Plan B gibt, also einen richtigen und einen falschen, auf irgendeiner Variante zwischendrin, wo man so ein probiert, könnte man so ein von beiden klein und ein hier auslernen, und ein hier auslernen, sondern sagst, die Frage ist eigentlich, wo du herwatsch und bist du jedem Entscheid, der fällst, führt dich dorthin. Und manchmal fällst du falsche Entscheidungen. Die Frage ist, was machst du nachher? Und das Leben ist komplizierter, als es einfach hier den Weg gibt. Und Gott sagt dir einfach links, rechts, links, rechts, links, rechts. Das Leben ist komplizierter, komplexer. Also müssen wir lernen, im Alltag gute Entscheidungen fällen. Und wie kommen wir dort dazu? Was sagt uns die Bibel hier dazu? Und fragen wir sie doch mal. Und fangen wir an bei Adam und Eva. Gott sagt Adam und Eva, hier ist das Paradies. Das alles, das Beste von der Welt, habe ich für dich bereit gemacht. Das schönste Garten von der Welt habe ich für dich gemacht. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du des Todes sterben. Also Gott gibt eine riesige Palette und er sagt, hier ist etwas, was dir nicht gut tut. Aber der Baum ist frei zugänglich. Da gibt es weder einen scharfen Horn, der drunter ist, noch gibt es irgendwo ein zusätzliches Schild, noch gibt es irgendwo einen Stacheldraht drum. Der Baum steht einfach in allem innen. Also es ist nicht so einfach, gerade zu erkennen, ist es jetzt Grenzen oder nicht, sondern du musst wissen, was ist die Idee von Gott. Du musst wissen, was hat Gott für eine Idee über das Leben, du musst wissen, was hat Gott für eine Idee über diesen Baum hier. Kommen wir noch darauf zurück, was dieser Baum auch noch sein könnte. Und die Erfahrung von dem Mund Eva ist ja, du kannst davon essen und du stirbst nicht. Also Gott sagt, musst du sterben, sie gehen essen. Und die Erfahrung ist, wir essen von dieser Frucht und wir leben noch. Also ist es nicht so tragisch. Ist das auch manchmal unsere Meinung, zu sagen, ja, es ist ja nicht so schlimm. Das steckt hier drin, oder? Es ist ja nicht so schlimm. Oder voraus vielleicht noch, wenn du so etwas machst, wo eigentlich wüsstest, ist es nicht so ideal für dein Leben. Eigentlich wüsstest, ist es nicht so eine gute Entscheidung. Aber probier es mal aus, dann merkst du, es geht mir ja noch gut dabei. Es ist ja gar nicht so tragisch. Also hat die Schlange doch recht gehabt. Die Schlange sagt nämlich, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden. Und ihr werdet sein wie Gott, erkennend gut und böse. Hat die Schlange recht gehabt oder Gott recht gehabt? Ein bisschen beide. Nein, hat sie recht gehabt. Plan A oder Plan B?
Ist der B ja gleich? Also die haben nicht im Moment für die Zeitungsache. Und dann meine ich schon nicht recht, wo man sterben wird.
Aber ist das etwas, was uns vielleicht im Leben manchmal ein bisschen gleichgültig sein, vielleicht ein bisschen zu nachtragend mit dem, wo wir den Kampf hatten, vorher, dass wir mitnehmen und sagen, es ist ja gar nicht so schlimm. Es ist ja, im Moment ist es ja gar nicht so schlimm. Also wir können entscheiden, Fairness. Es ist nicht gerade so, es gibt so Leute, die manchmal sagen, Gott straft sofort, wenn etwas eintrifft. Es gibt viele Momente, wo die Strafe sofort kommt. Aber in der Regel ist es nicht so, dass jedes Mal, wenn wir mit dem Fuß so aufs Glatteis haben, dass wir gleich umfallen. Das ist nicht so. Oder? Also geht es um etwas anderes. Und so in dem Kampf innen von dem, hat jetzt Gott recht oder hat jetzt die Schlange recht? Ich glaube, das ist unser alltäglicher Kampf, wo wir müssen lernen, gute Entscheidungen fällen. Ich würde sagen, die erste Erfahrung von Adam und Eva ist gesehen, dass das nicht gerade so Konsequenzen hat. Da muss nicht die so in der Luft waren oder sogar ausgesprochen waren. Sie sind nicht gestorben. Es hat Prozesse ausgelöst. Und ich glaube, diesen Prozessen sollen wir lernen. Das ist das, was wir aus der Bibel lesen. Selbst wenn es nicht darum geht, schau jetzt auf diesen Vers oder schau auf diesen Vers, sondern kommen wir so in eine Geschichte rein mit dem Gott, kommen wir in eine Bewegung rein mit dem Gott und lernen aus dieser Bewegung und aus dieser Geschichte heraus.
Wir hätten noch eine Frage.
Ja.
Sie
ist nicht so schlimm. Also, was... Ja, oder was ist die Absicht von Gott, dass er ihnen gesagt hat, ihr müsst sterben, wenn sie mit dem... Ja, also,
einfach
mal... Ja, kann kurz meine Idee, oder meine Meinung dazu sagen. Ich glaube eben, Adam und Eva waren nicht handlungsfähig. Die waren noch nicht urteilsfähig. Also, es geht um ein kleines Kind, sagst, lauf nicht über die Straße, sonst kommt schon ein Auto. Wenn wer hat das nicht schon gesagt? Weiss ein kleines Kind, wie das ist, wenn so ein Auto kommt? Aber warum reagiert das kleine Kind? Ich habe keine Ahnung, von was du redest, wenn du ein Auto hast.
Ja, also
in einem Auto
liegt
man
ja schon irgendwie.
Und das irgendwie, und genau das geht. Ja, so, oder? Wenn du dem Kind sagst, willst du ein Stäfeli-Schocki? Ah, wenn du jetzt ein Stäfeli-Schocki sagst, ist das nicht gleich. Und das ist auch, wenn du das irgendwie sagst, bleibst du da! Oder? Und unser Ton fand unser Gesicht, und das liest ja das Kind. Und ich glaube, dass Adam und Eva Gott so nah waren, dass sie genau das haben müssen spüren. Dass sie genau im Gesicht von Gott und genau in ihrer Stimme haben müssen hören, etwas, was nicht gut ist. Und ich glaube, mir würde auch fragen, Gott, was ist der Tod? Kannst du mir noch erklären, was der Mensch mit dem, oder? Frag dein kleines Kind, also es gibt kleine Kinder, die fragen, warum und so, oder? Aber das Vertrauen, du sagst, und genau das geht es, um das Vertrauen zu haben, wenn das Gesicht so aussieht. Wenn die Stimme in dieser Tonlage kommt, oder? Und vielleicht sogar noch eine Hand da ist, die mich hat, dann muss ich nicht mehr fragen. Eigentlich weiss ich, um was es geht. Und da bin ich überzeugt, dass Adam und Eva gewusst haben, um was es geht. Nicht gewusst, dass es tot ist, aber sie mussten erkennen, an der Stimme von Gott, am Ausdruck von Gott, das ist etwas, was uns nicht gut tut. Ja.
Jesus ist ja gekommen, um uns ein neues Leben zu geben.
Ja.
Ein neues Leben.
Ja.
Ja, mit dem Sinn Tod gewesen, Tod okay. Geht es dann beim Sterben hier um das Sterben im Sinn von Körpersterben? Oder ist das Sterben der Moment Trennung von Gott? Mit dem Moment durch Jesus wird das neue Leben kommen. Das Wort übersetzt, dass es im Sterben gemeint ist. Ob es gar nicht ums Tod umgehen geht, dass Gott in gemeint ist.
Also es ist nicht so klar. Es geht nicht ums Tod umkehren. Gott sagt, geht es nicht ums Tod umkehren. Sondern ich glaube eben, dass das, wenn wir heute schauen oder sagen, was ist das Reich von Gott? Und ich sage, das Leben mit Jesus, das ist das Leben. Und alles andere ist tot, da ist das Neue Testament recht klar. Also der fleischliche Mensch und der geistliche Mensch. Und wir können sagen, das, ich glaube, das hat mit dem zu tun. Die haben noch keine Ahnung von dem dort. So. Aber das können wir auch darum sagen, aus der Geschichte heraus, mit dem Gott können wir bei solchen Sachen lernen verstehen. Aus der Geschichte heraus können wir solche Sachen lernen begreifen. Was hat Gott eigentlich gemeint mit dem? Und dann kommt eben die ganze Geschichte. Und dann kommt der Moment, wo Jesus sagt, durch mich werdet ihr Leben haben. Da können wir erst verstehen, vielleicht Was ist denn bei denen gestorben? Was war bei ihnen tot gewesen? Und das glaube ich auch, wie du sagst, die Trennung von dem Gott oder die Trennung von, aus dieser Einheit heraus. Und auch nur so ein Baustein kam, oder sie sind aus dem Plan rausgelöst gewesen. Sie sind aus dieser Einheit, aus dem gesamten Bild, sie sind rausgelöst gewesen durch das. Das ist der Tod. Sie sind nicht mehr in dem Bild gewesen, das Gott hat gemacht hat. Sie sind nicht mehr in dem Bild gewesen, das Gott ursprünglich gedacht hat. Kommen wir zu der zweiten Erfahrung, die sie ja mehr auch davon lernen sollen, nicht nur aus der ersten. So. Wir lesen im 1. Mose 3, da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Es hat so eine Zeit gegeben, wo man das rein auf der sexuellen Ebene hat genommen und hat gesagt, also Nacktheit ist eigentlich etwas Ungutes, du darfst nicht so nackt rumlaufen, du musst dich immer verdecken. Und es hat Zeiten gegeben, wo das weit ins Ehezimmer hinein ist gegangen, das Verdecken und das Uiuiui, und das ist nicht gut und so. Wir hoffen, dass wir das überwunden haben und den Vers nicht mehr so auslegen, wo ich überzeugt bin, das ist falsch ausgelegt, wenn wir das eben nur so auf der körperlichen Ebene auslegen. Aber kommen wir zurück zum unmündig und nicht handlungsfähig, den Entscheid, den sie gefällt haben. Ist zwar hier in Bezug auf Körperlichkeit und Sexualität wie ihnen die Augen aufgegangen, aber sie hat natürlich weitere Erfahrungen gehabt als nur das. Also es ist nicht nur das, dass sie gemerkt haben, ups, ich bin blut, muss mich auch irgendwie verstecken, sondern es ist eben nicht nur das Verstecken voreinander und die Tragik, ja, sie sind vor Gott anfangen verstecken. Also es geht nicht nur darum, es darf jemand nicht sehen, was ich hier habe, sondern es darf mich jemand nicht sehen. Ich muss sagen, es ist eine Art Selbsterkenntnis, die sie hatten, in dem Moment eigentlich, wo sie die Frucht gegessen haben, dass sie nicht mehr in dieser Einheit sind. Das ist für mich der wesentliche Punkt. Sie sind nicht mehr in dieser Einheit gewesen. Mit Gott, sie haben sich rausgelöst aus dieser Idee von Gott, die sich selbstständig gemacht. Sie haben einen Schritt gemacht aus ursprünglichem Denken von Gott heraus. Hier weiss ich nicht, wie deine Erfahrung ist, so, wenn du die Nähe von Gott hast, wenn du die Nähe von Gott suchst oder wenn du mehr dich suchst und dich von Gott versteckst. Also, wie lebst du mit dem Gott? Kannst du mit dem Gott in einer Einheit leben oder im Sinn von Adam und Eva kannst du nackt vor dem Gott stehen oder nicht musst verstecken? Oder gehst du dich hinter den Büschen verstecken und der Gott kommt und fragt, wo bist du eigentlich? Die anderen sind schuld, dass ich jetzt hier mich verstecken muss. Oder kannst du wieder zurück in die Einheit kommen mit dem Gott? Wir sehen bei Adam und Eva, so, dass die Verlockung, die war, und die Erfahrung, die sie haben, dass eigentlich das alles, was sie vorher hatten, ist kaputt gegangen, es ist weg gewesen. Aber es hat eine neue Verantwortung gegeben. Das glaube ich, das ist etwas, was wir heute eigentlich drinnen stehen. Das ist heute, wo unsere Verantwortung ist, dass wir müssen erkennen, was gut und böse ist. Wir müssen eine Folge davon, dass Adam und Eva sich aus dem Bild von dem Gott, aus der Einheit von dem Gott gelöst haben, sind wir herausgefordert. Wir können, aber wir müssen erkennen heute, was gut und böse ist. Also, wir müssen handlungsfähig sein als Christen. Und handlungsfähig heisst ja Feuer und auch desfähig. Wenn ich jetzt die Höckli vortrage, und sagt, okay, hast du es erlangt. Wenn kommst du zu einem Punkt, wo du sagst, Volljährigkeit und Urteilsfähigkeit ist da. Kann man das? Ja.
Es kommt mir da in Erinnerung, wo man mit unserer israelischen Mitbewohnerin geredet hat. Hat sie erzählt, eben als Jüdin, sie sind mit 3 Männern mit 13 und Frauen mit 12 volljährig. Mhm. Und sie hat erklärt von ihrer Bat Mitzwa-Erlebnis, ja. Und sie hat gesagt, das heisst von dem an, bin ich verantwortlich für jedes Eich, was ich mache, nicht mehr mein Papi wie voran. Ja. Also ja. Sie sind sehr viel auch möglich, dass sie ins Gefängnis kommen oder so, aber ja. Schon sehr früh. Ja. Ich glaube, es ist mir gut für uns zu denken, dass wir nicht erst mit 25 so sind, sondern früher Verantwortung tragen für unser Handeln.
Genau. Und es gibt eben im geistlichen Leben gibt es nicht einfach den Schnitt. Oder kannst du nicht einfach sagen, nach 5 Jahren Christ sollst du endlich, kommst du den Stempel vor Volljährigkeit oder machst du eben ein Fest wie Bar Mitzvah, dass man weiss, jetzt bist du es. Das sollte man endlich einführen. Das sollte man einführen, dass der Moment, wo du doof bist, dass man sagt, 5 Jahre später oder vielleicht auch 10 Jahre nehmen, sagen, pack, jetzt bist du volljährig, jetzt übernimmst du die Verantwortung. Was heisst das für die Eltern? Und das ist wieder, darf ich Klammern aufmachen? Eine von diesen Fragen, wenn ich einen Erziehungskurs mache, frage ich dann, was ist euer Ziel für ein Kind? Und da kommt immer, das ist voll, da kommt immer Selbstständigkeit. Oder? Jede Eltern will ihre Kinder selbstständig werden. Dann frage ich, in welchem Alter? Und dann kommt eben vielmals, wenn sie 18 sind. Weil dann sind sie ja volljährig. Dann sage ich auch so, das heisst, wenn sie 18 sind, kannst du vor die Tür stellen, und sie wissen, was es braucht für das Leben. Sie wissen, eigene Wohnung, wie das funktioniert. Sie wissen, mit den Versicherungen funktioniert. Sie wissen, dass es mit der Bank funktioniert. Sie wissen das mit 18. Wer von euch hat mit 18 das gewusst? Und wer von euch weiß das mit 18? Also, mit 13, oder? Hast du gesagt, oder? Also mit 13 können Verantwortung übernehmen für das Leben. Schauen Sie 13-Jährigen an, oder? Leicht überfordert, oder? Wenn sind wir bereit für Verantwortung zu übernehmen? Und hier steht der Staat, zack, in der Schweiz ist mit 18. Wir
haben
noch 20. Bei uns noch 20, wir haben noch Schweiz gehabt. Wir haben noch ein bisschen Spielraum gehabt, oder? Wenn es mit 18. Aber was heisst Urteilsfähigkeit? Und was heisst das im geistlichen Sinn? Was heisst es geistlich urteilsfähig zu sein?
Ist das nicht schon viel früher?
Ja.
Also ich meine auch schon bevor man Jesus kennt. Also für das, was, da kann man sich auch fragen, ob ein 3-jähriges Kind schon sündigt. Aber immer ein Schulkind auf jeden Fall, wenn es stillt, ist es vor Gott doch auch verantwortlich für das, was es gemacht hat. Also braucht es Vergebung.
Also dort kommt für mich wie der pädagogische Teil drin oder Lehre einem Kind, was recht ist, was nicht recht ist. Und das ist für mich zuerst in die Situation von mir und von dem, was gestohlen hat, bevor es auf die geistliche Ebene kommt. Weil das Kind muss ja das wie zuerst lernen. Und das sind genau die Fragen, sagen, wo werden wir zuerst, das ist meine Frage, wo werden wir zuerst urteilsfähig und was sind wir für Vorbilder? Und dann können wir es unseren Kindern lernen. Und sagen, schau, klauen ist nicht einfach nur etwas zwischen dir und dem, sondern das betrifft mich. Weil eben, wie bei Adam und Eva, es geht nicht nur um die Frucht. Wenn es nur um die Frucht würde gehen, könnte man sagen, okay, siehst du die Frucht an einem Ort? Also, betrifft uns gar nicht mehr. Es geht um das Lebensprinzip. Und das Lebensprinzip heisst, Lehrverantwortung übernehmen. Und früher, du bist einfach gestorben, wenn du nicht Verantwortung übernommen für das Leben. Wenn ein kleines Kind mit dem Bär spielen wollte, das hat es nicht manchmal gemacht. Weil da war nicht Mami und Papi immer da und haben ihm nachher gesagt, nein, jetzt ist die Leine ein bisschen zu lang, komm ein bisschen zurück. Und das ist für mich der Punkt, was heute darum geht. Dann hat gesagt, so das Zentrum, wo du bist, wo du in einer Beziehung lebst, nach links und nach rechts, nach oben und nach oben. In dieser Beziehung bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen. Also bist du handlungsfähig. Und für mich hat eben die Handlungsfähigkeit damit zu tun, also wenn ich von Leuten höre, sagen, ja, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich diesen Job oder diesen Job, ich warte jetzt noch, bis Gott mir sagt, was ich machen soll, sage, das sind für mich Unterschiede von Unmündigkeit und nicht von Handlungsfähigkeit. Also man kommt nicht in eine Bewegung hinein, man kommt nicht ins Fragen hinein, man probiert nicht zu schauen, was hat Gott eigentlich in mich hineingelegt, was habe ich von Gott bekommen. Und da kommen wir zum Punkt von der Baustein. Du bist eben nicht einfach ein viereckiger Klotz, sondern Gott hat etwas in dich hineingelegt. Und bist du bereit, das, was er in dich hineingelegt hat, können das Leben können in der Verantwortung stehen von dem, was Gott dir gegeben hat? komme zum Tempel von Gott. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus ihr selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Baum zu einem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet ihr auch mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Wenn wir die Idee haben, sagen wir, ich habe mich bekehrt und jetzt bin ich da vorstellig, oder jetzt wird wieder irgendwo eingesetzt und Gott kommt mit dem, dann gibt es ein Pflaster rum und ein Pflaster rum und dann klebt man irgendwo drin. Und dann ist man dem und sagt, hast du in meinem Verständnis etwas nicht ganz verstanden? Weil Gott sagt, ich habe dich einzigartig gemacht. Ich habe dich einmalig gemacht. Und weil er dich einmalig gemacht hat, gibt es auch in diesem Tempo einen Platz, wo du reinpassst. Drei Pass ist so, nicht so als Bachstein, als Viereckige, wo alle Löcher genau gleich gross sind. Sondern es gibt einen Ort, wo du merkst, da gehörst du her. Und warum? Weil du merkst, das ist das, was Gott in mein Glied gelegt hat, das kann ich brauchen. Die Begabungen, zwischen irgendwie von 3 oder 4 Mal Predigten noch eins für ein Blättern, die Begabungen, die Gott in mich hineingelegt hat, habe ich eine Verantwortung, dass ich in dem Sinne lebe und dass ich das brauche. Was ist das heute? Was hat Gott dir gegeben für heute, wo du weitergeben kannst? Was hat Gott dir gegeben für dein Leben, wo du sagst, es gibt in dieser Welt einen Ort, wo du heute ausfüllen kannst, wo du merkst, das ist der Ort, wo es heute passt? Und vielleicht merkst du in der Entwicklung, dass es plötzlich nicht mehr so passt. Dann ist es Zeit, für dich weiterzubewegen, also Zeit, für dich weiterzuentwickeln, mehr auszupacken von dem, was Gott in dich hineingegeben hat. Und er hat uns eben zusammengefügt. Es ist nicht ein Solo-Lauf, den du machst. Er hat uns zusammengefügt. Wir sind ein Teil. Und in diesem Teil innen spüren, wo gehörst du her und wer ist eben links und rechts? Ist der Fritz und Vreni oder ist der Fritz oder Hans links und rechts mit Daniel? Wer ist dort und wie wirst du zusammengefügt mit denen? Und wenn das deine grundlegenden Fragen sind im Leben, würde ich sagen, es ist Zeit, dass du Wie wirst du das Handelswerk? Und kannst nicht so viel dazu tun. Das ist eine Alterserscheinung. Im juristischen Sinn. Ich glaube, im geistlichen Sinn nicht unbedingt eine Alterserscheinung. Aber wir sind aufgebaut und sollen ein Teil sein von etwas Größerem. Und da gebe ich noch etwas dazu weiter sagen. Aus der Psychologie, die mich so fasziniert, von Alfred Adler. Er sagt, ein Mensch, der nicht gut drauf ist, hat ein Minderwertigkeitsgefühl. Der hat einen Minderwert. Und was ist das Gegenspiel von diesem Minderwert? Das ist eben sein Augen nicht der Selbstwert, sondern das Gemeinschaftsgefühl. Merkst du den Unterschied? Was heisst Gemeinschaftsgefühl? Hier kurzen Einblick in das. Gemeinschaftsgefühl meint, da gibt es eine soziale Gleichwertigkeit. Wir gehören zusammen. Wir sind ein Teil von etwas Größerem. Soziale Gleichwertigkeit heisst, wir haben einen guten Umgang miteinander. Oder einen liebevollen Umgang miteinander. Der prägt ist von gegenseitiger Hilfe, der prägt ist von einer gegenseitigen Demut, dass man auch probiert, etwas dem anderen mitzugeben. Dann Selbstverantwortlichkeit. Da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Das ist das Thema von der Handlungsfähigkeit hier. Und dann gibt es eben eine Wir-Bezogenheit, eine Empathie. Wir heisst, wir gehören zusammen. Ich bin nicht allein. Ich bin ein Teil von etwas Größerem. Ich bin ein Teil von diesem Tempo, das Gott baut. Du bist eingefügt in diesen Tempo hinein. Und das heisst, wenn du einfach deinen Ego-Weg fährst, in diesem Tempo, dann ist noch nicht geschnallt, um was es geht. Und dieser Tempo ist eben nicht ein Tempo aus Steinen, sondern es ist ein lebendiger Tempo. Und ein lebendiger Tempo bewegt sich. Und ein lebendiger Tempo ist unterwegs. Und ein lebendiger Tempo ist etwas, wo Gott dadurch wirken kann in die Welt hinein und so weitergebaut werden. Also du kannst nicht einfach sagen, okay, ich habe jetzt meinen Platz, das ist mein Stuhl hier. Und jeden Sonntag hocke ich auf diesem Stuhl. Oder nicht sagen, ja, okay, mein Platz ist jetzt im Moment noch hier im Predigen und das ist einfach so und solange sie leben, werde ich das machen. Nein, wir sind unterwegs und wir sollen lernen, dass das, was Gott uns gelegt hat, soll dazu dienen, dass der Tempel aufgebaut wird. Das ist deine Verantwortung. Und wenn du gute Entscheidungen kannst fällen, im Sinne von Handlungsfähigkeit, gute Urteile kannst fällen, dann wird der Tempo weiter wachsen und weiter gebaut werden. Dann werden wir es merken, das wären die Früchte davon. Die Zugehörigkeit, die du schon am Anfang hast gesagt hast, Teil sein, also auch Interesse für zu haben, was machen die anderen, Interesse an der Zusammenarbeit. Und das gibt mir schlussendlich den